Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Beim Thema nicht nur Social Media, sondern auch beim Thema Medien. Es erscheint nämlich diese Woche ein neues Buch, das sich mit der vierten Gewalt auseinandersetzt. Der Titel lautet Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist ein Buch von Richard David Precht und Harald Welzer. Das erscheint übermorgen. Und das ist natürlich medienpolitisch sehr interessant. Und das möchte ich gern diskutieren mit dem Medienwissenschaftsprofessor Bernhard Pörksen hier bei uns in der Sendung heute Mittag. Herr Pörksen, die beiden Autoren, die vertreten die These, dass die sogenannten Massenmedien oft das berichten, was von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung abweicht. Und die beiden vertreten dann weiter die These, dass die Medien sich damit ja eigentlich selbst angleichen. In einer Talkshow hat Richard David Precht auch den Reizbegriff der Selbstgleichschaltung verwendet. Das hat er dann später zurückgenommen und er möchte eben lieber verstanden werden als Selbstangleichung der Medien. Teilen Sie als Medienwissenschaftsprofessor diese These, dass verschiedene Medien sich in ihrer Berichterstattung selbst aneinander angleichen?
Ich muss gestehen, ich bin irgendwie ganz altmodisch. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Insofern würde es mir irgendwie vollkommen irrwitzig erscheinen, wenn ich die Thesen der Autoren jetzt im Detail kommentieren würde oder sollte, weil das Buch ist, glaube ich, noch gar nicht erschienen, noch gar nicht draußen. Trotzdem, natürlich gibt es Prozesse der Konformitätsbildung, es gibt Herden- und Meutenverhalten, all dies gibt es. Es gibt Personalisierungsexzesse, all dies ist beschrieben und vielfach beschrieben, aber ich würde da vielleicht doch bei der Linie bleiben, erst lesen, dann sprechen oder deuten.
Finde ich gut. Was wir aber machen können, ist natürlich auf die Aussagen der beiden zu schauen. Wir hatten heute Morgen Harald Welzer zu Gast im Interview und er hat nochmal erklärt, was ihn konkret stört an der Berichterstattung der Medien, wie er es nennt. Also ich muss sagen, mich stört ja schon dieser Begriff der Medien, weil das dann doch auch viel in einen Topf wirft. Aber da haben Sie recht, da müssen wir aufs Buch warten und schauen, was die Medien dann sind. Aber schauen wir eben auf das, was Harald Welzer heute Morgen gesagt hat. Ihm wird zu viel Verkürztes zum Beispiel aus den sozialen Medien wie Twitter in die großen Medien übernommen und so erklärt er das.
Solche Elemente sind zum Beispiel ein extremer Moralismus, eine extreme Personalisierung, das Löschen von Kontext, das Zeigen von moralischer Haltung zur Diffamierung von Personen. Das ist ganz schlecht für die Frage, wie wird eigentlich öffentlich debattiert, gerade darum, in solchen Momenten, wo es vielleicht tatsächlich relativ unklare Situationen gibt.
Was sagen Sie zu dieser Aussage, Herr Pörksen?
Nun, ich glaube, man kann in der Tat so Personalisierungs- und Moralisierungsexzesse beschreiben und charakterisieren und so eine Überhitzung des Kommunikationsklimas, aber vielleicht nicht unidirektional, so nach dem Motto, die Leitmedien werden infiziert und propagieren dann eine bestimmte Art der Debattenkultur, sondern ich würde mich eher lösen oder versuche das eigentlich in meinem eigenen Denken weg von sozusagen der Beschreibung der Medien und der Glorifizierung, auch der impliziten, in der Kritik impliziten Glorifizierung von einer Machtinstanz oder Zentralinstanz hin zu einem Denken in Wirkungsnetzen. Für mich ist das Besondere der digitalen, der vernetzten Zeit, dass man Medienmacht eigentlich gar nicht mehr isoliert denken kann und vielleicht nicht isoliert denken sollte. Und trotzdem, also auch ich selbst habe das ein oder andere Mal auch bei Ihnen in der Sendung die Neigung zu Personalisierung oder zur aggressiven Attacke auf Personen und die Ablenkung von den Inhalten kritisiert. Nebenbei gesprochen auch ein relativ gängiges Thema in den Kommunikationswissenschaften.
Ja, spannend. Ich meine da aber auch rauszuhören, also sowohl bei Ihnen als auch bei Herrn Welzer, dass es da eine Sehnsucht gibt nach einer besseren Diskussionskultur. Also dass man da doch trennen muss eben zwischen dieser Frage, wie diskutieren wir? Also ich selbst gehe zum Beispiel wirklich nicht mehr so viel auf Twitter, verbringe da weniger Zeit, weil ich oft das Gefühl habe, da werde ich überschwemmt mit Meinungsschnipseln und das verdeckt dann wirklich die richtige Auseinandersetzung mit einem Thema. Da frage ich mich oft, ist es dann, warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, da Räume zu schaffen, in denen kontrovers diskutiert wird? Also sowas wie ein Bundestag wirklich für Bürgerinnen und Bürger im Alltag.
Nun, in der Tat, also das ist eine absolut wichtige Frage. Also, und da würde ich sagen, im Diskursraum der vernetzten Welt gibt es jede Menge Fehlanreize in Richtung des Hypes, in Richtung der Übertreibung, in Richtung des Superlativs. Sie können ja heute gewissermaßen in Echtzeitmodus feststellen, was interessiert Menschen wirklich. Ist es der unheimlich wirkende Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken oder ist es der neueste Konfliktlösungsversuch im Nahen Osten oder die Wahl in Italien? Und diese Echtzeitquoten setzen Fehlanreize in Richtung des Hypes, der Übertreibung, weil sie an einem einzelnen Informations- oder Emotionspartikel sehen können, was knallt, was funktioniert. Und das heißt, wir müssen aus meiner Sicht grundsätzlich nachdenken über eine konviviale, eine menschengerechte und diskursangemessene Informationsökologie, also andere Finanzierungsmodelle. Ich war in den letzten Wochen und Monaten intensiv im Silicon Valley unterwegs und mich hat das unwahrscheinlich fasziniert, wie die ersten Online-Gemeinschaften der Welt eigentlich auf andere Modelle gesetzt haben. Exzessive Moderation, keine Anonymität, relative Kleinheit der Gemeinschaften, ein Abo-Modell zur Finanzierung, also nicht die Verwandlung, wie jetzt bei Facebook und Co., die Verwandlung des Users in ein Objekt zur Datenspionage und zum Data-Mining, sondern ein Abo-Modell, und das ist ein ganz anderes Finanzierungsmodell, und damit auch eine ganz andere Informationsökologie. Also solche großen Fragen müssen wir aus meiner Sicht unbedingt diskutieren.